Die Landespolitik. Ein Podcast von BR24.
Wir sind nun einmal anders als die anderen, die nur im Gleichschritt der Moral geliebt. Neugierig ist durch tausend Wunder wandern und für dies doch nur das Banale gibt.
Ute Lemper singt das sogenannte Lila Lied. Es stammt aus dem Jahre 1920 und gilt als die Hymne der Homosexuellen. Seit jeher wurden Homosexuelle und auch sexuell anders orientierte Menschen diskriminiert, angefeindet oder wie in der Nazizeit sogar verfolgt und umgebracht. Uns führt dieses Lied heute zu einem Beitrag, bei dem es um zunehmende Straftaten gegen queere Menschen geht. Dazu später mehr. Jetzt erstmal willkommen zu diesem Wochenrückblick der Landespolitik. Am Mikrofon ist Stefan Mayer. Wir beschäftigen uns außerdem in dieser Sendung mit der Corona-Aufarbeitung in Bayern, mit der endlosen Diskussion um ein Endlager für den Atommüll und um den neuen Migrationspakt in der Europäischen Union. Zunächst zu den Straftaten gegen queere Menschen. Beleidigung, Körperverletzung, Sachbeschädigung. Letztes Jahr gab es in Bayern doppelt so viele queerfeindliche Straftaten wie 2022. Das zeigen neue Zahlen des Landeskriminalamtes. Julia Ruß hat sich diese Zahlen ein wenig genauer angeschaut.
Theresa Bittermann kriegt so einiges ab an Hassnachrichten. Vor allem auf Instagram, weil sie da am aktivsten ist. Sie ist nämlich queer. Bei ihr heißt das, sie ist bisexuell, findet Männer und Frauen anziehend oder wie sie sagt, alle Geschlechter. Was in den Hassnachrichten drinsteht?
Da stehen schlimme Sachen drin. Beleidigungen, Androhungen von Gewalt, dass ich psychisch krank sei, mir werden Sachen unterstellt, ich werde diffamiert, ich werde bloßgestellt. Das ist sehr, sehr unangenehm.
Halt's Maul ist da noch einer der harmloseren Kommentare. Und die GIFs, also die animierten Bilder, die so manch einer unter ihren Account postet, haben es ebenso in sich. Schießende Maschinengewehre, Flammenwerfer, feuernde Panzer, viele Kotz-Smileys. Früher dachte Theresa, sie müsste das aushalten. Sie ist DJ und Produzentin von elektronischer Tanzmusik, deshalb braucht sie Social Media. Doch diesmal wollte sie sich wehren.
Dieses Mal habe ich mir gedacht, nein, irgendwas muss ich machen. Und meine Community, meine FollowerInnen haben mich unterstützt und mir gesagt, wo ich mich melden muss, was ich machen muss, wie ich am besten vorgehe.
Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einige der Kommentare wegen Volksverhetzung. Volksverhetzung, Beleidigung, Sachbeschädigung oder gar Körperverletzung. LGBTIQ sind eine der Gruppen, die es hierbei besonders trifft. Neue Zahlen zeigen jetzt, die registrierten Straftaten gegen queere Menschen sind in Bayern weiter gestiegen. Letztes Jahr gab es in Bayern 190 queerfeindliche Straftaten. Das sind doppelt so viele wie noch 2022. Das zeigt die Antwort des Bayerischen Innenministeriums auf eine Anfrage der Grünen. Die Zahlen stammen vom Bayerischen Landeskriminalamt. Zahlen aus den vorherigen Jahren lassen sich nicht vergleichen, weil sich die Erhebungsmethode mehrmals geändert hat. Heißt das jetzt, Bayern wird queerfeindlicher? Frage an David Beck, den Hate Speech Beauftragten der bayerischen Justiz.
Ob Bayern queerfeindlicher geworden ist, kann ich nicht sagen. Was wir sehen, ist, dass queerfeindliche Straftaten vermehrt angezeigt werden, dass da die Hemmschwellen sinken, die Sachverhalte auch bei uns zur Anzeige zu bringen. Aber ob das dann einfach eine weitere Erhellung eines bestehenden Dunkelfeldes ist oder ob das Dunkelfeld anwächst, das können wir so nicht sagen.
Betroffene wie Theresa Bittermann zeigen also mittlerweile mehr an. Das liege auch daran, so das Bayerische Innenministerium, dass das Thema mehr in den Fokus der Öffentlichkeit geraten sei und auch die Bevölkerung selbst häufiger mit Hasskriminalität in Berührung komme. Florian Siegmann, Sprecher der Grünen für queeres Leben, findet es erschreckend, dass sich die Zahlen verdoppelt haben. Sie zeigten, dass queere Menschen in Bayern stärker unter Druck geraten. Die 190 Straftaten bayernweit seien in Wahrheit nur die Spitze des Eisbergs. Was die Grünen fordern?
Wir brauchen jetzt sofort in allen Polizeipräsidien Ansprechpersonen für Opfer queerer Gewalt, damit die Menschen schneller zur Polizei gehen, bereit sind anzuzeigen und damit wir auch die geringen Aufklärungsquoten verbessern.
Die Aufklärungsquote ist immer noch mau. Lag sie 2023 bei Hasskriminalität insgesamt bei knapp 70%, werden Delikte, die LGBTIQ-feindlich sind, höchstens zu 50% aufgeklärt, teilt das Innenministerium mit. Theresa Bittermann hat Sorge, wenn sie in ihre Kommentarspalte auf Instagram schaut. Sie fragt sich,
ob ich anfangen muss, Angst zu haben vor tätlichen Angriffen im öffentlichen Raum. Es besorgt mich schon und ich frage mich, ob das vielleicht dann passieren kann.
Weniger im Netz posten, das wird sie aber nicht. Eher mehr.
Corona, daran erinnern wir uns alle noch, ist wie ein Tsunami über uns hereingebrochen und hat alles verändert. Die Politiker standen ohne Blaupause für eine solche Pandemie in der Verantwortung. Und es ist eigentlich völlig klar, dass rückblickend nicht alles, was da entschieden wurde, auch sinnvoll oder richtig war. Die Pandemie ist Gott sei Dank vorbei, aber was sind die Folgen? Waren alle Impfungen sinnvoll und gibt es deswegen Gesundheitsprobleme? Was ist mit den psychischen Folgen aufgrund von Isolation? Fragen, die sich stellen, ein Jahr nach dem Ende der letzten Corona-Maßnahmen. Und in der Folge natürlich auch die Frage, ob es eine gründliche Aufarbeitung braucht. Lisa Weiß war auf der Suche nach Antworten.
Es ist der 27. Januar 2020, als alles beginnt, jedenfalls in Bayern. Der erste positive Corona-Test, es ist gleichzeitig der erste Fall deutschlandweit. Ein Mitarbeiter eines Autozulieferers im Landkreis Starnberg hat sich bei einer Kollegin aus China angesteckt, weitere Fälle folgen. Über 200 Menschen kommen in Quarantäne, müssen zu Hause bleiben. Noch glauben die Behörden, dass es sich um einen begrenzten Ausbruch handelt, glauben, das Virus eingedämmt zu haben. Aber es wird nicht einmal 2 Monate dauern, bis Bayern Kindergärten und Schulen schließt, Gottesdienste streicht. Geschäfte und Gastronomie müssen zusperren, die ersten Ausgangsbeschränkungen folgen. Raus darf man nur noch zum Arzt, zum Einkaufen oder zur Arbeit und zum Spazieren gehen, aber nur mit Menschen aus dem eigenen Haushalt. Die Polizei kontrolliert streng, erinnert sich an Christine Schmidt, heute 30.
Ich kann mich erinnern, dass ich einmal im Westpark in München spazieren war und mich dann da auf eine Wiese setzen wollte und einfach da lesen oder sitzen und dann tatsächlich von einem Polizisten angesprochen wurde und gebeten wurde, aufzustehen.
Dass das Draußensitzen auf einer Parkbank verboten ist, das twittert die Münchner Polizei damals auch. Viele Menschen regen sich über die unsinnige Regelung auf. CSU-Ministerpräsident Markus Söder stellt dann klar:
Natürlich dürfen Sie einen Spaziergang machen, auf einer Parkbank die Sonne genießen oder ein Buch lesen.
Für Ann-Christine Schmidt zeigt der Vorfall damals, wie überfordert alle mit der Situation waren. Wenn sie heute an die Corona-Jahre zurückdenkt, an die Ausgangsbeschränkungen, Lockerungen, neuen Schließungen, dann fällt ihr auf:
Am klarsten sind tatsächlich diese ersten Wochen, wo das auch irgendwie noch ein bisschen aufregend vielleicht war. Und danach geht das Ganze irgendwie in so eine Art Schleiernebel über. Also dann ist die ganze Zeit für mich irgendwie sehr zäh und auch irgendwie nicht mehr so gut fassbar, weil es dann halt doch irgendwie langweilig wurde und weil man gemerkt hat, dass es doch auf die Psyche schlägt, diese Isolation.
Ein Besuch bei einer, die sich um die Psyche kümmert. Kinderpsychiaterin Gudrun Rogler-Franken empfängt in ihrer Praxis mitten in München. Sie sagt, diese Isolation habe besonders schlimm die Kinder und Jugendlichen getroffen. Sie und ihre Kollegen wurden während der Pandemie mit immer mehr, zum Teil schwer psychisch kranken Kindern und Jugendlichen konfrontiert.
Und das merken wir auch jetzt eigentlich. 2,5 Jahre, 3 Jahre nach der Corona-Pandemie merken wir das immer noch, wie schwer beeinträchtigt die Kinder und Jugendlichen dadurch geworden sind. Vor allen Dingen durch diese Social Distancing, die Schulschließungen, die wenigen Kontakte, denen fehlt einfach ein Stück.
Mit dem Wissen von heute würde man bei der Frage nach Schulschließungen wohl anders entscheiden. Das sagt Klaus Holleczek, zur Corona-Zeit mal Gesundheitsminister. Das sagt auch Virologin Ulrike Protzer. Sie war im Bayerischen Expertenrat zur Corona-Krise. Protzer weist aber auch auf etwas anderes hin. Damals hatte keiner einen Notfallplan für eine solche Pandemie in der Hand.
Es war für alle unerwartet. Und wenn man ganz ehrlich ist, auch für uns Virologen in dem Ausmaß und in der Geschwindigkeit, in der es ging, schon sehr erstaunlich. Und so hatten wir das auch nicht erwartet.
Auf der Intensivstation der Wertach-Klinik in Schwabmünchen wird gerade ein Patient mit Nierenversagen abtransportiert. Die Ärzte und Pflegekräfte haben hier fast immer viel zu tun. Aber die Corona-Zeit war schon besonders, sagt der leitende Oberarzt Gerhard von Dreden.
Also dass grundsätzlich natürlich Patienten versterben, ist auf der Intensivstation unser alltägliches Brot. Aber in dieser Masse und in der Heftigkeit habe ich es noch nie vorher gesehen. Und dass praktisch alle Häuser rundum, alle, auch die Intensivstationen einfach voll belegt sind mit diesen Patienten, das habe ich so früher noch nie erlebt.
Corona-Intensivpatienten mussten in andere bayerische Krankenhäuser verlegt werden. Einer wurde sogar nach Niedersachsen ausgeflogen, erinnert sich von Dreden. Es gab strikte Isolationsmaßnahmen. Im Nachhinein, sagt Gerhard von Dreden, habe man vielleicht in manchen Fällen überreagiert mit den Maßnahmen. Andererseits habe man einfach damals vieles noch nicht gewusst. Viele von denen, die damals die Entscheidungen getroffen haben, sehen es ähnlich wie Gerhard von Dreden, der Oberarzt auf der Intensivstation. Nicht alle Entscheidungen waren richtig, aber man habe nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Nur, wie geht man jetzt damit um? Noch lange nach der Hochphase der Corona-Pandemie haben Menschen bei Straßenumfragen zum Thema Corona so oder so ähnlich geantwortet.
Dass man über so ein Thema die Familien so gespalten hat und so viele Freundschaften auch kaputt gemacht. Oder wie man uns in Grenzen gehalten hat, dass wir nicht ausgehen durften. Alleinerziehende, wie die in der Not waren, über vom Staat angeordnete Maßnahmen. Ich bin echt der Meinung, das hockt bei den Leuten noch in den Knochen. Ich finde es super, wenn es aufgearbeitet wird.
Auch Virologin Ulrike Protzer aus dem Expertenrat ist für eine Aufarbeitung.
Ich glaube schon, dass Corona die Spaltung in unserer Gesellschaft vorangetrieben hat. Gerade weil man versucht hat, die Maßnahmen doch sehr reglementiert durchzusetzen und nicht alle dann auch wirklich gut begründet waren, hat es natürlich zur Skepsis geführt. Und das ist eine Diskussion, die muss man jetzt wieder aufgreifen, um einfach beim nächsten Mal da vielleicht auch gesellschaftspolitisch noch sauberer rauszukommen.
Und aus juristischer Sicht? Nachgefragt bei Eva Julia Lohse, Professorin für öffentliches Recht an der Universität Bayreuth. Sie schreibt, dass es Studien gibt, die zeigen, dass Menschen weniger bereit dazu sind, Gesetze zu befolgen, wenn sie schlechte Erfahrungen mit der Staatsmacht gemacht haben oder wenn Regeln unsinnig erscheinen. Beides treffe auf Maßnahmen in der Corona-Zeit zum Teil zu und bereite bis heute Schwierigkeiten, weil Menschen Gesetze oder den Staat ablehnten. Sie ist für eine transparente Aufarbeitung durch den Staat, dafür, dass er falsche Entscheidungen einräumt. Und sie könnte sich auch zum Beispiel einen Untersuchungsausschuss im Landtag vorstellen. Auch Kinderpsychiaterin Gudrun Rogler-Franken, die viele junge Menschen durch die Pandemie begleitet hat, findet, dass die politisch Verantwortlichen ruhig Fehler zugeben könnten. Das wäre auch im Sinne der Kinder und Jugendlichen, sagt sie.
Die würden sich gesehen fühlen. Ja, sie würden ernst genommen. Das würde deren Leiden auch noch mal in den Fokus gerückt werden. Das macht es dann nicht besser unbedingt, aber es würde doch zu einer Entlastung führen und sagen, ja, wir erkennen das an, wir haben euch da was angetan.
Also sollte sich Klaus Holleczek, der während der Pandemie zeitweise Gesundheitsminister war, jetzt entschuldigen? Er findet nein.
Ich glaube, es geht nicht um die Frage einer Entschuldigung. Natürlich sind in der Pandemie auch Fehler gemacht worden. In einer Zeit, die besonders herausfordernd war, für die es auch keine Blaupause gab, haben wir natürlich entscheiden müssen und Verantwortung übernehmen müssen. Und dazu stehe ich auch. Und in der Replik würden wir heute manche Dinge anders machen, aber mit dem Wissen von heute.
Da sind wir wieder beim Grundproblem. Nicht alle Entscheidungen waren richtig, aber die Entscheider sagen, sie hätten nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Vielleicht wäre eine Möglichkeit, Aufarbeitung ja, Entschuldigung nein. Das könnte sich jedenfalls an Christine Schmidt vorstellen, die junge Frau, die damals im Park aufstehen musste.
Und nun der Blick zurück. 10 Jahre ist es her, da gab es bei der Suche nach einem Atommüllendlager in Deutschland einen Neustart. Der Bundestag setzte eine Kommission ein, die Kriterien für ein Suchverfahren auf einer weißen Landkarte ausarbeiten sollte. Allerdings, das hat Lorenz Storch herausgearbeitet, der Weg ist noch weit.
Klar ist, bei der Suche nach dem Atommüllendlager, das Ganze dauert sehr, sehr lang. 2031 sollte laut Gesetz der Standort für das Endlager feststehen. Doch schon während der Arbeit der Endlagerkommission nannten das viele illusorisch, etwa Jörg Sommer, Vorsitzender der Deutschen Umweltstiftung. Genug Zeit für die Suche muss man sich nehmen, wenn man die Bevölkerung überzeugen will, fand er damals.
Ist dieser gesellschaftliche Konsens nicht so wichtig, dass er eigentlich auch Priorität vor irgendwelchen zeitlichen Fixierungen haben müsste?
Inzwischen ist der Zeitplan auch offiziell gesprengt. Frühestens Ende der 2040er Jahre, vielleicht aber auch noch 20 Jahre später, kann erst der Endlagerstandort feststehen, schätzt die Bundesgesellschaft für Endlagerung BGE. Das kann bedeuten, ein funktionsfähiges Endlager hat Deutschland erst im nächsten Jahrhundert. Eva Bayreuther von der Koordinierungsstelle Oberfranken für das Verfahren der Endlagersuche meint:
Es ist schwer vorherzusagen, wie lange der ganze Prozess tatsächlich dauert. Und es spiegelt sich auch in den Daten und in den Zahlen wider, die man hört. Da schwanken ja teilweise 60 Jahre rauf und runter. Deshalb würde ich sagen, wir konzentrieren uns auf das Naheliegende und das sind die kommenden 5 Jahre.
In den kommenden 5 Jahren will die Bundesgesellschaft für Endlagerung ungeeignete Gebiete nach und nach ausschließen. So soll die Suchfläche für das Endlager von jetzt mehr als der Hälfte des Bundesgebiets Stück für Stück immer kleiner werden, bis nur noch eine Handvoll Regionen übrig bleibt. Für die bayerische Staatsregierung allerdings war stets klar, der geeignetste Standort für ein Endlager auf deutschem Boden wird auf keinen Fall in Bayern sein. Was die damalige bayerische Umweltministerin Ulrike Scharf 2016 einmal mehr bekräftigte, nachdem die Endlagerkommission die Arbeit beendet hatte und noch bevor der neue Suchprozess überhaupt begann.
Vor einigen Jahren hat mein Haus ja schon mal eine Untersuchung auch angestellt, was den Granit betrifft. Der ist geologisch sehr labil, dass ich mir das persönlich nicht vorstellen kann, hier in Bayern etwas zu finden.
CSU und Freie Wähler haben das seither auch bereits 2-mal in ihren Koalitionsverträgen festgeschrieben. Das kommt gerade in Norddeutschland nicht gut an, denn dort sind Salz- und Tonformationen verbreitet, die Alternativen zum Granit als sogenanntes Wirtsgestein für ein Endlager. 2/3 Bayerns sind noch immer offiziell im Rennen für das Endlager, fast alle Regionen nördlich der Donau. Was sich aber bald ändern wird, betont Eva Bayreuther.
Das wird diesen Herbst das erste Mal passieren. Also wir haben bisher zwar schon Zwischenstände bekommen, aber eher in Richtung, welche Methoden werden angewandt, wie wird denn ausgeschlossen, aber konkrete Gebiete sind noch nicht veröffentlicht worden. Und das wird im Herbst diesen Jahres das erste Mal passieren und dann wird sich die Landkarte verändern.
Dass Bayern schon in der ersten Phase der Suche bis Ende dieses Jahrzehnts ganz ausscheiden wird, wie sich das die Staatsregierung wünscht, gilt jedoch als eher unwahrscheinlich.
Und damit kommen wir zu unserem letzten Beitrag, oder besser zu einem Interview. Am 9. Juni ist Europawahl. Da darf in Deutschland zum ersten Mal mit 16 gewählt werden. Und die Hoffnung lautet, hoffentlich gibt es eine hohe Wahlbeteiligung. Denn Europa betrifft uns weit mehr, als das zunächst erscheinen mag. Gewählt werden im Juni die Abgeordneten des Europaparlaments. Die arbeiten momentan noch alles auf, was liegen geblieben ist oder unbedingt noch entschieden werden musste. Dazu gehörte auch ein neuer Asyl- und Migrationspakt. 8 Jahre lang wurde daran gefeilt und darüber diskutiert. Diese Woche nun hat das Europaparlament grünes Licht gegeben. Anuschka Horn hat darüber im bayerischen Fernsehen mit dem Chef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, gesprochen.
Guten Abend, Herr Weber.
Hallo, guten Abend, Frau Hahn.
Hauptzielland vieler Asylsuchender ist Deutschland. Wie werden sich bei uns diese verschärften Asylregeln auswirken?
Die Kernbotschaft ist, Europa macht an der Außengrenze jetzt endlich ernst. Wir entscheiden bereits dort, ob jemand ein illegaler Migrant ist oder ob er eben Asylbewerber oder Flüchtling ist. Und die, die eben nicht einreisen dürfen, die werden direkt abgewiesen. 60% der Menschen, die heute bei uns in Bayern ankommen, sind eben nach einem rechtsstaatlichen Verfahren keine Asylbewerber und sollten deswegen nie einreisen. Da macht Europa jetzt ernst und deswegen ist es ein guter Tag.
Diese EU-Verordnungen müssen nicht mehr in nationales Recht umgewandelt werden, zumindest in der Hauptsache, sondern gelten unmittelbar in allen EU-Staaten. Sie ersetzen aber nicht alle deutschen Gesetze zu Asyl und Migration, richtig? Also Deutschland hat nach wie vor einen eigenen Handlungsspielraum.
Das ist richtig, aber wir leben ja in einem offenen Europa ohne Grenzen. Und deswegen muss klar sein, wie wir als Europäer insgesamt unsere Außengrenzen managen. Die Kernbotschaft ist, der Staat entscheidet, wer reinkommt und nicht die Schlepperbanden und die Mafia entscheidet, wer reinkommt. Wir ziehen die Zügel an. Und die Menschen, glaube ich, auch in Bayern sind es leid, dass Politiker über Migration reden. Sie wollen Lösungen. Da war heute ein wichtiger Tag, dass sich Europa nach 8 Jahren quälender Debatte jetzt zusammengerauft hat. Ich möchte aber deutlich machen, dass wir trotzdem bei den Werten stehen. Wenn Menschen aus der Ukraine fliehen, beispielsweise aus dem Bürgerkrieg fliehen, dann hilft Europa weiter. Und wenn auch Menschen politisch verfolgt sind, dann wollen wir auch weiter helfen. Das heißt, es ist eine Mischung zwischen Humanität und Härte und Durchsetzungsfähigkeit an der Grenze.
Diese Humanität sehen einige Menschenrechts- und Flüchtlingsorganisationen nicht. Sie kritisieren heute, dass die neuen Regeln Grundrechte aushöhlen und das Ertrinken von Bootsflüchtlingen nicht verhindert werden können damit. Was sagen Sie diesen Kritikern?
Europa wird weiter im Mittelmeer alles tun, um Menschen in Not zu helfen und sie dort auch zu retten. Leben schützen ist für uns Europäer fundamental. Und alle Behörden, die ich kenne, die italienischen, die griechischen, alle bemühen sich drum. Es sind Menschen wie Sie und ich, Europäer, die natürlich den Menschen zunächst sehen. Deswegen sind diese Vorwürfe nicht korrekt, wenn man das gegenüber unseren Grenzbeamten formuliert. Was wir machen müssen, ist den Schlepperbanden das Handwerk legen. Dort, wo wir Grenzen unter Kontrolle haben, beispielsweise derzeit an der türkisch-griechischen Grenze, sterben weniger Menschen. Das heißt, die Ursache dieser Todeszahlen, die wir im Mittelmeer haben, ist auch die unkontrollierte Zuwanderung. Es ist also in beiden Seiten richtig, einerseits die Zahlen in Europa zu reduzieren und andererseits die Todeszahlen im Mittelmeer zu reduzieren. In beiden Bereichen wird diese Reform eine Antwort geben.
Wenn Sie sagen, dass dieser neue Asylpakt von so fundamentaler Bedeutung ist, warum greifen dann die schärferen Regeln erst in den kommenden 2 Jahren?
Es ist dafür auch Infrastruktur notwendig. Beispielsweise werden in Lampedusa, in Lesbos, also an den Inseln im Mittelmeer, jetzt Zentren eingerichtet, wo Menschen hingebracht werden, aber zunächst abgesperrte Zentren. Wo geprüft wird, gibt es eine Bleibeperspektive oder nicht. Und wenn eben keine Bleibeperspektive ist, werden die Menschen aus diesen geschlossenen Anlagen direkt nach Tunesien oder Ägypten zurückgeführt. Wir müssen an der Außengrenze für Ordnung sorgen. Das ist schon die Kernbotschaft. Und ich sage ausdrücklich dazu, dass ich enttäuscht bin, dass die Grünen im Europäischen Parlament nicht in der Lage waren, diesem Asylkompromiss heute zuzustimmen. Die Außenministerin Baerbock, wie ich gelesen habe, ist dafür, dass Europa jetzt endlich diesen Asylpaket abschließt und die Grünen im Europäischen Parlament stimmen dagegen. Das zeigt, die Grüne Partei ist leider nicht in der Lage, diese großen Aufgaben unserer Zeit mit Migration zu lösen. Und deswegen bin ich trotzdem froh, dass es uns gelungen ist, einen Abschluss zu finden, dass die Mitte, die demokratische Mitte, heute die Antwort gegeben hat.
Allerdings offen bleibt der Streitpunkt über die Verteilung von Schutzsuchenden innerhalb der EU. Daran ändert auch die jetzige Asylreform nichts. Länder, die niemanden mehr aufnehmen wollen, können zum Ausgleich Geld zahlen. Werden Sie das auch wirklich tun und was heißt das dann für Deutschland?
Ja, Gesetze, die in der Europäischen Union gelten, werden vollzogen. Und deshalb ist klar, dass mit dem Solidaritätsmechanismus, der heute auch beschlossen worden ist, alle an Bord sind. Es gibt kein Land, das sich rausnehmen kann. Wenn jemand nicht bereit ist, Flüchtlinge aufzunehmen, muss er pro nicht aufgenommenen Flüchtling 20.000 Euro bezahlen. Das sind also relevante Summen, die dort zusammenkommen, um anderen, die helfen, zu unterstützen. Es wird also jeder in der Pflicht sein, mit verschiedenen Methoden Antworten zu geben. Wir müssen aber schon auch wahrnehmen, dass jetzt seit dem Ukraine-Krieg auch die Länder Mittelosteuropas viel leisten. Die Tschechische Republik, unser direkter Nachbar beispielsweise, leistet pro Kopf mehr als alle anderen Staaten der Europäischen Union. Deshalb sind auch dort viele mittlerweile bereit zu helfen. All das muss eingebezogen werden, wenn es um die Hilfsbereitschaft geht. Jeder muss helfen, keiner kann sich rausnehmen. Auch das wurde heute beschlossen.
Das sagt Manfred Weber, der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei, EVP. Dankeschön nach Brüssel.
Und das war unser Wochenrückblick der Landespolitik. Heute zum letzten Mal mit mir am Mikrofon. Denn ab Mai gibt es am Sonntag auf BR24 ein neues Sendeschema und diese Sendung nicht mehr. Also starten Sie wie immer kraftvoll in die neue Woche und auf Wiedersehen sagt Stefan Mayer.